Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Sonnenblumenöl macht dich fett, krank und entzündet dich von innen. Oder so ähnlich klingt das aktuell in jedem zweiten Fitness- und Gesundheitsreel auf TikTok oder Insta. Es geht heute um Seed Oils, also Pflanzenöle wie Soja, Raps oder Sonnenblumenöl, und dass die ganz plötzlich zum neuen Feind geworden sind.
Ja, ich finde es spannend, ne? Es ist irgendwie so, als würde das irgendwie rumgehen nach dem Motto, ja, okay, das andere Thema XYZ haben wir jetzt ausgelutscht, jetzt stürzen wir auf das nächste vermeintliche Hot Topic, und dann sind dann da alle wieder dran und drauf, und ach mein Gott. Und es ist ja, also ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal so diverse Reels gesehen nach dem Motto, wo dann so eine Compilation ist, was irgendwie Influencer sagen, was alles schlimm und schädlich ist, und dann immer derjenige, der das gepostet hat, dann im Prinzip da so ein am Anfang vor so einem großen gefüllten Tisch sitzt und am Ende dann Eiswürfel kaut, so ungefähr, weil alles andere nicht mehr gut ist und selbst Wasser einen ja tötet. Also es ist schon ganz spannend. Und jetzt in dem Falle halt so die Anschuldigung, dass sie im Prinzip quasi schuld an allem sind. Also von der chronischen Entzündung bis Bauchfett oder schlechter Laune, das ist halt irgendwo alles ja, quasi mit dabei. Und das ist also das, was wir uns da jetzt mal heute angucken wollen. Also was steckt im Endeffekt so wirklich dahinter? Welche Öle machen im Alltag irgendwo Sinn, und welche kann man getrost im Schrank oder vielleicht sogar einfach im Supermarkt direkt stehen lassen? Und vor allem, naja, vielleicht, warum es auch einfach ziemlich egal ist, welches Öl man nimmt, wenn man gleichzeitig jeden Abend auf der Couch versackt oder nur 4 Stunden schläft, ne?
Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was sind überhaupt Seed Oils? Bevor bei dir jetzt irgendwie nur hängen bleibt, Öl ist schlecht, klären wir darüber einmal ganz kurz, worüber wir hier genau reden. Also Seed Oils, das heißt übersetzt im Prinzip nichts anderes als Samenöle. Also pflanzliche Öle, die aus Samen verschiedener Pflanzen gewonnen werden. So die Klassiker kennst du wahrscheinlich: Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl, Maiskeimöl habe ich noch gefunden. Habe ich noch nie gesehen. Aber scheint es auch zu
Was für
geben.
einem Demeter-Bioladen findest du das denn?
Keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall im normalen Supermarkt jetzt erstmal nicht. Aber die meisten Leute haben wahrscheinlich mindestens eins von denen, die ich gerade genannt habe, in der Küche einfach stehen. Und die Öle haben halt alle eins gemeinsam: die enthalten relativ viel Omega-3-Fettsäuren. Also insbesondere
Omega-6. Das ist wichtig. Janice, Focus. Focus.
Wir reden hier so oft von Omega-3, dass ich, Omega-6 haben die. Gut, dass du aufgepasst hast.
Wie ein Fuchs.
Insbesondere Linolsäure. Und das ist halt hier auch so der Hauptkritikpunkt bei den meisten Leuten.
Okay, also gucken wir uns auch mal an, wie genau diese Öle hergestellt werden. Also viele davon werden industriell raffineriert. Das bedeutet konkret, dass die Samen sehr, sehr stark erhitzt werden. Dann wird das Öl chemisch extrahiert, oft mit organischen Lösemitteln. Das klingt auch gesünder, als es vermutlich irgendwo ist. Und anschließend wird das Ganze gereinigt, gebleicht.
Und?
Des ja.
Das ist jetzt das wichtige Wort.
Desodoriert.
Desodoriert.
Ja.
Mit dem Deo, was du sonst normalerweise benutzt morgens.
Nee, also damit es halt nicht mehr so doll riecht, nehme ich mal an.
Genau, aber Desodorante ist im Prinzip noch fast das gleiche Wort.
Ja, also damit es halt am Ende relativ neutral schmeckt und lange haltbar ist. Wir fassen das kurz zusammen. Diese technischen Prozesse sind notwendig, um halt einfach aus diesen harten, vermeintlich ölarmen Samen tatsächlich überhaupt ein stabiles, langhaltbares Produkt zu machen. Und im Vergleich dazu, bei einem kaltgepressten Olivenöl läuft das alles deutlich schonender ab, was aber auch heißt, dass es vermeintlich teurer und kürzer haltbarer ist. Damit sind wir auch schon bei einem Grund, warum diese Pflanzenöle, Seed Oils, also so weit verbreitet sind.
Na gut, ist einfach, sie sind relativ günstig, sie sind stabil und sie sind geschmacksneutral. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns das jetzt oben...
Ja, sind stabil, Junge.
Stabiler Trizeps.
Ja, kurzes Zeitquest, kleiner Insider. stabil heißt halt, die gehen halt nicht so schnell kaputt durch Hitze und Lichteinfall.
Genau.
Vermeintlich.
Die lassen sich dementsprechend auch einfach in riesigen Mengen herstellen. Die halten halt lange, auch ohne dass du die kühlen musst. Und sie verändern nicht so schnell den Geschmack der Lebensmittel. Also wenn du jetzt irgendwas in Olivenöl anbrätst, dann schmeckt man das jetzt schon. Wenn du es in Sonnenblumenöl anbrätst, nicht so sehr. Und in gewisser Weise ist das alles auch ein Traum für die Lebensmittelindustrie, weil bei ultraverarbeiteten Produkten, also bei Chips, bei Crackern, Fertiggerichten, Dressings, Backwaren, Margarine, was auch immer, das ist da halt überall drin. Dann.
Ja,
Was soll das?
wir haben heute lustige Formulierungen. Das Dressing. Janice ist international unterwegs heute. Ne? Auch in der Gastronomie sind sie sehr beliebt. Das heißt also, in
Ja,
der
mich
Gastronomie.
bestimmt
Ja,
verstanden.
ja, ja. Hier, das gute alte Frittenfett ist halt. Oftmals auch auf Sonnenblumenölbasis. Das ist
Mann.
halt irgendwo der Standard, weil es halt einfach günstig ist und viele vermeintliche Durchgänge überlebt.
Klingt ganz schlimm, finde ich, wenn man sich
Ja.
das überlegt. Also ich fand es
Ja.
ja, es klang ja schon schlimm oben, der Teil. Industriell raffiniert, stark erhitzt, chemisch extrahiert, gereinigt, gebleicht und desodoriert. Und jetzt auch noch viele Durchgänge. Das klingt so ein bisschen, als würde man irgendwas wirklich doll sauber machen müssen, weil es richtig schäbig vorher war. Und jetzt nutzt es einfach ganz lange, bis es kaputt geht.
Ja, wenn wir heute sowieso kleine Sidequests hier im Podcast haben. Ich habe gestern Reel gesehen, mit dem Titel, wenn sie dir sagen, du sollst deinen Reis waschen, bevor du ihn isst.
Ja.
Und dann so ein Aufnahmen von irgendwem, der halt irgendwo im vermeintlich asiatischen Raum Urlaub oder so gemacht hat.
Ich habe das
Und du
Reel auch
siehst halt
gesehen.
einfach den ganzen Reis auf der Straße liegen und die mähen da mit ihren Rollern und Mopeds drüber.
Ja, also als ich auf
Ja.
Bali war, habe ich auch viel Reis am Boden liegen sehen, einfach auf so Pappe,
Tüchern,
Tüchern oder Pappe oder Plastikfolie einfach.
ja.
Ja, aber vielleicht ist auch genau das der Grund, warum man es waschen soll.
Ja, auf jeden Fall neue kleine Urangst jetzt für mich. Ich werde dann wohl den jetzt dann auch mal anfangen zu waschen.
Aber kannst du dich daran erinnern, wir haben schon mal Reis gewaschen, als wir Sushi gemacht haben und Sushi-Reis quasi ja dementsprechend machen wollten oder mussten. Und das mussten wir mehrere Durchgänge waschen und das war, hat ewig gedauert, hat super viel Wasser verbraucht und dann haben wir gesagt, das machen wir nie wieder.
Ja, okay, dann streichen wir Reis wohl ganz.
Ist
Doch
wie
zu viel
Seed
Zeit.
Oils, kann man nicht
Ja,
essen, ist einfach
Ganze
giftig.
ist, ja. Okay.
Warum
Wenden wir
jetzt
uns
der
wieder dem
ganze
Hype,
Hype?
ja, genau, wenden wir uns dem wieder zu, warum da jetzt wieder so viel Hass auf die Pflanzenöle ist. Also wie gesagt, halt diese ganzen Claims, ne, die sind halt oxidiert und entzünden im Endeffekt deinen Körper von innen. Omega-6 Fettsäure macht dich halt krank. Zusatz, sehr viel davon. Sonnenblumenöl zerstört halt deine Zellmembran, Rapsöl ist giftig und was nicht alles. Ne? Und das sind halt wieder alles so kleine bis mittelschwere, sehr dramatisch anmutende Reels mit irgendwelchen Studienzitaten, fancy Diagrammen und Leute, die dann halt im Endeffekt ihren Kühlschrank ausmisten, als würden sie dann nur Nervengift irgendwie bunkern.
Ich sehe Novichok im Kühlschrank.
Ja. Ja, und im Endeffekt, ja. Wirkt das einfach nur wieder wie der nächste verdammte Social Media halt.
Ja, aber es ist natürlich auch ein echt emotionales Narrativ, ne? Also wenn jemand dir sagt, du dachtest, du isst gesund, aber dein Rapsöl tötet dich langsam, das zieht schon.
Ja.
Das ist echt gut für virale Clips, wenn du dann so ein paar Begriffe irgendwie wie oxidativer Stress, freie Radikale oder Silent Inflammation nutzt, hört dir auf jeden Fall schon mal eine große Bubble zu. Aber das Problem ist halt, die Realität, die ist wie immer ein bisschen komplexer.
Also, es gibt ja offensichtlich mehr als genug wissenschaftliche Hinweise hin, dass es halt ungünstige Verhältnisse zwischen den Omega-Fettsäuren gibt. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 sollte halt in einem gewissen Verhältnis zueinander sein, weil ansonsten einfach die Entstehung von diesen besagten Silent Inflammations oder halt dann chronischen Entzündungen im Endeffekt halt das Ganze irgendwo begünstigen kann. Und das ist auf jeden Fall ein le sehr legitimer Punkt. Das heißt also, gerade wenn Leute sehr viel verarbeitete Sachen essen, wo das halt sehr viel drin ist, kann halt das Verhältnis da sehr schnell ungünstig kippen. Zumal die meisten Leute wahrscheinlich eh zu wenig Omega-3 dann zu sich nehmen, um das Verhältnis möglicherweise auszubalancieren. Aber halt einfach die schiere Menge an zu viel Omega-6 ist da natürlich irgendwo wirklich ein legitimer Punkt. Auch da haben wir halt ja schon mehrfach drüber gesprochen.
Haben wir auch eine ganz
Und
eigene Folge zu, kannst du dir sonst noch mal anhören.
ja, genau. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das Ganze ist halt ein bisschen komplexer, ne? Das heißt also, es betrifft jetzt nicht automatisch jedes Öl und jede Mahlzeit. Und es ist auch wieder so ein bisschen so, die Dosis macht das Gift-Ding. Und vor allem, es geht jetzt nicht um jede einzelne Sonnenblumenölflasche in der Küche, sondern halt um das Gesamtbild halt einfach der Ernährung und im Zweifelsfall auch über Jahre oder zumindestens mal Monate hinweg, ne? Monate meine ich jetzt deswegen, weil du hattest das ja dann letztens auch nochmal erwähnt mit dem Omega-3-Index-Test, den du da gemacht hattest, mit
Ja.
dann ein bisschen im Switch und der zusätzlichen Supplementierung von Omega-3, dass das halt in den, weiß nicht, was hast du, 3, 6 Monate oder was war
Ein
dein
Jahr.
Denry? Ein Jahr, okay. Dass da dann halt dementsprechend der schon gut was machbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Was Influencer halt ganz oft unterschlagen ist, zum einen sowas wie Omega-6-Fettsäuren sind halt essentiell. Das heißt, dein Körper braucht die in gewissem Maße einfach auch. Nicht jede Entzündung in deinem Körper ist böse. Es gibt akute und es gibt chronische Entzündungen. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Dosis macht halt wie immer das Gift. Und was in Studien ganz oft so als proinflammatorisch gilt, also dafür, dass es in deinem Körper entzündlich wirken könnte, passiert halt meist bei sehr hohem Konsum. Und zwar von industriell verarbeiteten Lebensmitteln und nicht unbedingt durch den Salat, mit dem du ein bisschen Rapsöldressing überschüttest. Das heißt, wir
Was
sind da
man,
bei zwei ganz anderen Sachen.
ja, und wo man halt auch immer so ein kleines bisschen gucken muss, ist, ne, was für Studien werden dann da zu Rate gezogen, mit dem halt dieses leidliche Thema. Mäuse sind im Prinzip nicht nur kleine, flauschige Menschen. Das heißt also, Tierexperimente sind halt notwendig, aber geben im Zweifelsfall auch nur einen Indikator. Das muss dann immer weiter noch untersucht werden. Haben wir da In-vitro-Studien, ne, dann sieht man halt dementsprechend, dass es halt vom Effekt her nicht so wie bei Menschen 1:1 übertragbar ist. Und ja, da muss man halt immer noch mal so ein bisschen genauer irgendwo gucken. Und halt einfach diese besagten anderen Faktoren, die du ja gerade auch schon mehrfach reingeschmissen hast. Es geht halt immer um so ein bisschen das Gesamtbild. Und ja, klar, ne, berechtigte Kritik an der industriellen Ernährung. Und wir essen auch vermeintlich in unserer Zivilisation sehr viel Scheiße. Und ja, da müssen wir uns wahrscheinlich auch nicht drüber unterhalten. Aber halt jetzt den kompletten Hass auf die Pflanzenöle runterzubrechen, ist ja wie einfach zu sagen, die Autos sind einfach nur schuld am Klimawandel. Deswegen sind Räder jetzt böse. Wobei auch da hatten wir, das hat sich auch mal in dem Podcast gehört, ne? Wie viel Reifenabrieb jedes Jahr irgendwie erzeugt wird pro Person.
Keine
Hatten wir das
Ahnung.
nicht auch mal? Das war auch eine surreal hohe Menge. Also da fallen mir jetzt gerade so zwei Zahlen ein. Das eine ist irgendwie, ich glaube, es waren irgendwie 2 Kilo Reifenabrieb, was hier produziert jeder Mensch pro Jahr.
Jetzt kann ich mir das vorstellen, wie so wenn man radiert und die Teile, die da so überbleiben?
Ja, im Prinzip, ich meine, gut, wenn du halt irgendwie
Radierabrieb.
bremst oder halt, wenn es halt glatt ist, dann da halt der Abrieb ist, wenn die Räder ein bisschen durchdrehen, so. Aber 2 Kilo, stell mir einfach vor, jeder Mensch wirft halt einfach 2 Kilo Gummireifen jedes Jahr in der Büsche.
Aber wo ist das? Wo liegt das rum? Frage ich mich dann.
Das klären wir in der nächsten Maus. Und die andere Zahl, die ich da gerade im Kopf habe, war, aber da weiß ich jetzt nicht mehr den Zeitraum, wie viel Mikroplastik wir als Mensch
Ja, das war viel.
konsumieren.
Ja,
Das war eine Kreditkarte.
das war
Und dann
viel.
eine Kreditkarte pro, jetzt fehlt mir leider die Zeiteinheit. Das war auf jeden Fall eine ekelhafte Vorstellung, fand ich.
Krass.
Dass wir halt immer in diesem bestimmten Zeitraum X, den wir nochmal nachgucken müssten, eine Kreditkarte fressen
Macht ja
einfach.
schon einen Unterschied, ne? Ob eine Woche oder ein Jahrzehnt.
Ja, sicherlich. Und dann ist es auch nur wieder statistisch. Das heißt, manche fressen 5 Kreditkarten, andere gar keine.
Ich verzichte ja heute.
Ja. Oh, nein, danke schön. Keine Air Max für mich heute. Ja. Also, was wir halt einfach nur damit sagen wollen, per se ist jetzt erstmal Omega-6 und dementsprechend beinhaltende Öle nicht so das Problem, sondern wie wir es verwenden, in welchen Mengen, in welchem Kontext. Was für Lebensmittel, in welchen Mengen wir dementsprechend dann da wir zu uns nehmen, was da noch alles in diesen ultraverarbeiteten Lebensmitteln eh noch mit drin ist, wie zum Beispiel Bomben an Zucker, irgendwas an viel Weißmehl, was wir potenziell nicht so vertragen, Zusatzstoffen, Aromen, wo wir uns zum Teil auch noch nicht ganz einig sind, ob das so sinnvoll ist alles. Ne, das könnte alles akkumuliert halt einfach ein Problem darstellen. Dann natürlich halt noch andere Faktoren, die da jetzt mit Essen erstmal im Allgemeinen gar nicht so direkt was zu tun haben, wie Stress und so weiter und so fort. Da müssen wir uns jetzt mal nach und nach so ein bisschen mit beschäftigen.
Wenn wir uns das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nochmal angucken, also ein zentraler Punkt in dieser ganzen Kritik ist ja das sogenannte Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Ganz kurz nochmal zur Einordnung: Omega-6-Fettsäuren, also zum Beispiel die Linolsäure, die findet sich halt vor allem in pflanzlichen Ölen wie Sonnenblumen, Mais oder Sojaöl. Die Omega-3-Fettsäuren, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, ist die sogenannte Alpha-Linolsäure, EPA und DHA, und die stecken eher in Leinöl, in Walnüssen oder Chiasamen oder halt viel in fettigem Fisch. Und beides sind sogenannte essentielle Fettsäuren. Also der Körper, der braucht sie, und der braucht sie aber in einem richtigen Verhältnis. Und genau
Das
da
müssen
liegt das
wir,
Problem.
aber das möchte ich nochmal kurz fett unterstreichen. Das sind beides essentielle Fettsäuren, die der Körper also nicht selber herstellen kann. Die musst du von außen zuführen. Das Verhältnis ist halt der Knackpunkt.
Genau, weil unsere heutige Ernährung, gerade hier so im Westen, so wie wir essen, liefert oft ein Verhältnis von 15 zu 1 bis 20 zu 1. Und jetzt ist wichtig, die größere Zahl ist Omega-6. Also da haben wir halt wirklich einen sehr großen Verhältnisunterschied, weil ideal wären wir bei 3 zu 1 bis 5 zu 1, sagen halt zumindest einige Studien und Experten. Jetzt nochmal ganz kurz zurück, wir sind bei 15 zu 1 bis 20 zu 1. Das ist das 3- bis 4-fache an Omega-6, was wir eigentlich zu uns nehmen sollten.
Ja, das ist halt ja auch immer super schwer zu ermitteln, aber das, egal ob das jetzt hundertprozentig korrekt ist, ist auf jeden Fall ein dramatisch Vielfaches mehr.
Ja.
Warum ist das halt so wichtig? Weil im Endeffekt halt der Überschuss an Omega-6, insbesondere halt eben der Linolsäure, möglicherweise einfach die Produktion von sogenannten entzündungsfördernden Eicosa, ja, fuck off einfach, dieses Scheißwort.
Eicosanioden.
Ja, das. Ja, das Ding halt. Wer schreibt so ein Wort?
Ich.
Eicosanoiden. Wie?
Eicosanoide.
Eicosanoiden. Naja, vielleicht ist es das, Eicosanoiden. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir können es nur nicht aussprechen. Ein häufiges Problem. Und dass halt eben diese besagten entzündungsfördernden Moleküle angekurbelt werden und die dann dementsprechend die Entzündungsprozesse im Körper mitsteuern. Das heißt aber nicht automatisch, dass Omega-6 gleich böse ist, sondern die wissenschaftliche Datenlage ist deutlich differenzierter, als es jetzt die vermeintlichen Instagram-Schlagzeilen irgendwo darstellen. Das heißt also, es gibt Beobachtungsstudien, die zeigen, Menschen mit höherem Omega-6-Konsum, vor allem der Linolsäure, haben nicht automatisch mehr chronische Entzündung. Im Gegenteil, teilweise sogar ein geringeres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das fand ich super spannend, als ich das erste Mal dann auch so gesehen hatte.
Ja.
Und eine große Meta-Analyse besser gesagt, hat sogar gezeigt, mehr Linolsäure in der Ernährung ging mit einem geringeren Risiko für koronare Herzerkrankungen einher.
Ist schon krass. Das heißt aber, es kommt halt eben nicht auf die einzelne Fettsäure drauf an, sondern es kommt halt auf den ganz allgemeinen Lebensstil, die Gesamtqualität der Ernährung, das, wie gesagt, gerade schon genannte Verhältnis zu Omega-3 und halt den ganz allgemeinen Kontext, in dem wir diese Fette und diese Öle halt einfach konsumieren. Weil wer halt regelmäßig Fisch isst und Leinöl nutzt, Stress ganz gut im Griff hat, gut schläft und sich bewegt, hat jetzt von einem Löffel Sonnenblumenöl eigentlich nicht so große Gesundheitsprobleme.
Weil du jetzt Leinöl so ein paar Mal erwähnt hast, Leinöl, da muss man so ein bisschen gucken, das ist halt dann die pflanzliche Variante von Omega-3. Da bleibt im Endeffekt nur relativ wenig von über, was man dann halt dann, sag mal, sinnvoll, was der Körper im Endeffekt sinnvoll nutzen kann. Nur, dass wir da halt so ein Sternchen dran machen, ne?
Ja.
Leinöl, tolle Sache, nur es hat nicht so viel verwertbares Omega-3, wie es halt vermeintlich dann auf der Flasche proklamiert wird.
Wenn du jetzt aber pflanzliche Öle bei dir im Schrank hast und es auch gerne nutzen möchtest und auch gerne weiter nutzen möchtest, ist ja die Frage, gibt es da irgendwie ein besser oder schlechter unter den Pflanzenölen? Und entscheidend ist da natürlich so an erster Stelle erstmal, wie die verarbeitet sind. Also raffinierte Öle, wie so dieses Standard-Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt, was wir halt alle kennen. Das ist halt ganz oft hitzebehandelt, chemisch extrahiert und halt oft mit Lösungsmitteln wie Hexan. Das ist dann einfach länger haltbar gemacht, hat einen neutralen Geschmack. Und es hat halt so ein paar mögliche Probleme, wie es ist einfach oxidationsanfälliger, hat vielleicht sogar Rückstände noch von irgendwelchen anderen Mitteln und hat weniger sekundäre Pflanzenstoffe.
Ja, oxidationsanfälliger bedeutet also, die Dinger kommen ja meistens in durchsichtigen Plastikbehältnissen und werden meistens auch im Sonnenlicht und in der Nähe von Hitzequellen gelagert. Und das kann dann halt eben dazu führen, dass die Dinger halt oxidieren und damit halt im
Ranzig
Prinzip
werden, ne?
ranzig werden. Und das ist dann nicht so gut. Das ist halt ein Nachteil dieser raffinierten Öle. Die kaltgepressten Öle, zum Beispiel halt Rapsöl, ist das Akte Leinöl in Bioqualität oder sowas, die sind halt mechanisch gepresst, gering erhitzt und auch ohne Lösungsmittel im Endeffekt daraus geklöppelt, sind halt vermeintlich reich oder reicher zumindest an Antioxidantien, haben also teils höhere Nährwerte, gehen aber dann oft auch einfach mit einer kürzeren Haltbarkeit einher, sind halt oftmals empfindlicher. Das bedeutet also, man sollte die im besten Falle dann in einer Glasflasche haben, die dunkel ist, das Ganze kühl lagern und nicht der Sonne aussetzen. Also kühl und dunkel lagern.
Dann gibt es noch das sogenannte Fettsäureprofil bei Sonnenblumenöl oder Sojaöl. Da ist es halt einfach mit einem sehr hohen Linolsäureanteil, also dem Omega-6-Anteil. Bei Rapsöl ist es ein bisschen ausgeglichener. Das enthält auch Omega-3. Und bei Leinöl, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, ist es halt extrem Omega-3-reich, also Alpha-Linolsäure, auch wenn am Ende nicht mehr so viel da bleibt. Aber in erster Linie ist es halt eher Omega-3-reicher.
Genau, also, aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Verarbeitung im Endeffekt im menschlichen System von der Alpha-Linolensäure, also dem Leinöl, zu dem verwertbaren EPA, DHA, das ist, glaube ich, unter 5% oder so gewesen. Also es war wirklich lächerlich wenig, was im Endeffekt da sinnvoll von überbleibt. Macht es nicht in dem Sinne schlecht, nur wie gesagt, man muss halt diesen Health Claim oder diesen Claim, vielleicht ist ja kein Health Claim, aber diesen Claim so vielleicht so ein kleines bisschen eher wieder ins richtige Licht rücken.
Wenn du dich jetzt fragst, wofür du welches Öl gut verwenden kannst, also wenn du damit was anbrätst, dann ist halt Rapsöl oder Butterschmalz am besten, einfach wegen der Stabilität. Für kalte Gerichte ist dann eher sowas wie Leinöl oder Walnussöl und für Salate am liebsten eigentlich auch Olivenöl, also irgendwas, was dann kalt gepresst ist.
Da muss man halt immer so ein bisschen gucken mit dem Ultrahitzen, ne? Also hier Ghee zum Beispiel geht ja auch super gut. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie man da natürlich unterwegs ist, ne? Wenn man da tierisch unterwegs ist, pflanzlich unterwegs ist und so weiter und so fort. Yes! Kommen wir mal zum kleinen Reality-Check. Was meinst du denn, wie viel Öl isst du eigentlich?
Ja, keine Ahnung, aber ich würde sagen, die meisten kippen halt nicht täglich einen halben Liter Sonnenblumenöl irgendwo in die Pfanne. Das
Na.
Problem ist, wir können es ganz schlecht einschätzen, weil wir halt indirekt jede Menge Pflanzenöle essen, je nachdem, was wir halt essen, weil die versteckt sind in den verschiedensten fertig und industriell verarbeiteten Produkten, also wie Chips, Crackern, Dressings, Fertigsoßen, Margarine in Tiefkühlpizza, in Gebäck, in Pommes, in Fastfood. Da ist halt überall trotzdem verstecktes Pflanzenöl drin.
Ja, ich meine, also das klingt jetzt immer nur nach den ganzen vermeintlichen Fastfood-Sachen, aber auch in Sachen, die einfach nur so verarbeitet sind, da ist das halt einfach oft mit drin. Einfach weil es im Zweifelsfall dadurch haltbarer wird, leckerer schmeckt, überhaupt weiter zu verarbeiten ist und so weiter und so fort. Das muss man nur so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber halt vor allem, ja, auch in den Fastfood-Sachen, da ist das zum Teil auch in einer vermeintlich hohen Menge mit drin. Und die ganzen Transfette haben wir da zum Beispiel ja jetzt noch gar nicht mit reingenommen. Das müssen wir alles so ein bisschen natürlich dann auch mit zusammenrechnen. Und wenn wir uns jetzt da Untersuchungen angucken, also die nationale Verzehrsstudie und die EFSA-Berichte und was nicht alles, da liegt halt der durchschnittliche Fettkonsum bei Erwachsenen oftmals bei 80 bis 100 Gramm pro Tag, wovon ein großer Teil aus halt eben industriell verarbeiteten Quellen stammt. Und da sitzen halt die Seed Oils, also die Pflanzenöle halt oftmals mit drin, und meist halt dann in einer raffinierten, mehrfach erhitzten oder oxidierten Variante.
Das heißt, es ist halt jetzt nicht unbedingt das Öl an sich, sondern die Frage ist halt, in welchem Gewand es irgendwie kommt. 100 Milliliter raffinierte Sonnenblumenöl aus der Flasche, wenn du das halt irgendwie für einen Salat benutzt, ist es erstmal jetzt kein Problem. Wenn du aber 100 Milliliter Sonnenblumenöl, das durch die Friteuse gejagt worden ist und dann nochmal in der Pommesschale in deiner Lieblingskette landet, ist es vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wenn wir
Gib mir
uns.
einmal so ein bisschen Frittenfett aus der Fritteuse.
Kannst du auch über einen Salat drüber machen als leckeres Dressing. Aber
Mag das,
so,
wenn das so knistert.
diese braune Farbe. So ultra verarbeitete Lebensmittel, die haben ganz oft minderwertige Öle enthalten, dementsprechend auch mehrfach erhitzte Fette. Dann die Transfette, die du gerade auch schon gesagt hast, durch technologische Prozesse, so gut wie 0,00% Omega-3. Dafür haben die total viel Zucker, Salz, Aromastoffe, Zusatzstoffe und Emulgatoren einfach enthalten.
Ja, und halt eben genau dieser Cocktail ist halt oftmals ein Problem, der halt einfach im menschlichen Körper richtige Probleme halt verursachen kann. Halt eben diese besagten chronischen Entzündungsprozesse, die Insulinresistenz, die Fettleber, schlechte Blutwerte und so weiter und so fort. Natürlich gehört halt, wie gesagt, wo halt so häufig ja mit drauf rumreiten, diverse andere Faktoren, Lebensstil und Co. halt auch mit dazu. Und dementsprechend sollten wir das halt immer so ein bisschen in den richtigen Kontext halt irgendwie rücken, beziehungsweise halt immer uns das Gesamtbild angucken. Das heißt also, du musst dir jetzt Pflanzenöle nicht direkt verbieten. Du musst einfach nur wissen, in welchem Kontext isst du sie halt, wie viel ist das potenziell. Und wenn du sowieso noch andere Themen am Tisch liegen hast, dass man also zum Beispiel chronisch gestresst ist, dass man halt sein System wirklich bis aufs Maximum einfach nur reizt und da dementsprechend schon quasi förmlich ans Messer liefert, dass dann halt einfach eine minderwertige Ernährung, und ich nenne das jetzt einfach mal so, wenn wir quasi salopp formuliert nur Scheiße essen, dass wir da halt einfach dem Körper nichts Gutes mit tun und da dann einfach größer die Chance haben, Richtung halt dieser Entzündungsprozesse halt da zu laufen, beziehungsweise da halt die offenen Türen halt einrennen. Das heißt, wenn wir jetzt einen selbstgemachten Salat mit frischem Gemüse und ein klein bisschen Rapsöl, vielleicht Fisch und ein paar Nüssen und so weiter und so fort machen, supi Sache. Dann wir jetzt aber eine Tüte Chips mit gefühlt 25% Fettanteil mit, ja, keine Ahnung, ein bisschen Frittiercrunch, Netflix bingen und sowieso gar nicht mehr bewegen, da einverleiben, dann ist das vielleicht eher nicht so die alleroptimalste Nummer.
Was heißt das jetzt für dich ganz konkret für deinen Alltag? Also du solltest schauen, dass du passende Öle einfach für die passenden Gerichte auswählst. Olivenöl ist da immer so mein absoluter Favorite, weil du den sowohl für die kalte als auch für die warme Küche benutzen kannst. Für Salate, für Dressings, für die mediterrane Küche halt allgemein. Aber du kannst es auch zum leichten Anbraten nehmen. Also nicht, wenn du halt auf Maximalhitze gehst, weil das ist nicht so hitzebeständig. Hat dann viele ungesättigte Fettsäuren, die halt antioxidativ wirken, schmecken halt gut, ist einfach auch gesund für deinen Körper. Und nochmal kurz zur Hitze. Natives Olivenöl extra ist so das mit der höchsten Qualität. Das solltest du aber nicht über 180 Grad Celsius braten.
Rapsöl zum Beispiel ist halt vermeintlich neutral im Geschmack, hat eine ganz okay bis gute Fettsäurezusammensetzung, ne? Das heißt, also er enthält auch so ein klein bisschen Omega-3. Kann man ganz gut zum Braten, Backen und sonst so verwenden, wo man nicht unbedingt so dieses etwas ja, intensivere Aroma vom Olivenöl halt drin haben wollen. Das gibt es halt, wie gesagt, auch in der kaltgepressten Variante, aber auch im raffinierten Zustand. Hier solltest du, wie gesagt, halt gerne auch nach Bioqualität Ausschau halten. Wie gesagt, halt gerne auch dunkle Glasflasche. Ja, wenn du die Wahl hast, lieber Raps als Sonnenblumenöl. Dann haben wir halt noch das Leinöl. Das haben wir jetzt gerade auch schon mehrfach durchgekaut. Das hat halt die pflanzliche Variante vom Omega-3, also die Alpha-Linolensäure. Das sollte man halt nicht in die Pfanne schmeißen. Das oxidiert super schnell und wird dann bitter. Aber kann man halt für fancy Sachen wie Salatdressings nutzen oder, und jetzt wird es ein bisschen abstruser, musste ich ein bisschen schmunzeln, für Müsli-Quark, Joghurt und als Shot.
Der gute alte Leinölshot.
Schön ein bisschen Öl ziehen.
Aber halt auch dunkel lagern und kühl lagern, damit du es auch mal schnell benutzen kannst.
Genau, und halt nach Anruf dann vermeintlich irgendwo zügig verbrauchen. Und dann, last but not least, noch auf der ganz guten Liste ist halt Buddha-Buddha-Schmalz, Ghee und dergleichen. Ne, kann man für kurze, hohe Hitze-Anwendungen ganz gut verwenden. Das heißt also anbraten, Rührei und Co. Butterschmalz ist reines Milchfett ohne Eiweiß und deswegen besonders hitzestabil. Und ja, dementsprechend muss man halt kein wirkliches Dogma rausmachen. Das heißt also, wer Butter verteufelt, aber Gummibärchen-Snack, naja. Nee.
Was du auf jeden Fall lassen solltest, sind billige mehrfach erhitzte Frittieröle. Also überall, wo auch draufsteht, Frittieröl, Bratöl oder Pflanzenöl im 5-Liter-Kanister, lieber nicht in den Einkaufswagen. Das ist total günstig, oxidiert schnell, wird ranzig und hat teilweise auch Rückstände aus der Extraktion. Also diese Hexan, was ich vorhin auch gesagt hatte, ist Lösungsmittel. Das wird ganz viel in der Gastronomie verwendet, mehrfach und ist halt einfach wirklich oxidativer Müll. Wenn du das einfach regelmäßig konsumierst, dann brauchst du dich auch irgendwie nicht wundern. Du brauchst dann wirklich einen besseren Plan für deine Ernährung.
Ja, und nicht wieder irgend so eine schwachsinnige Detox-Tour, weil du versuchst, deiner Leber was Gutes zu tun.
Ja, genau.
Och. zusammenfassend und nochmal, also Öl, Schrägstrich Fett, super Sache, wichtiger Baustein in deiner Ernährung. Ne? Und du musst jetzt nicht in Panik verfallen, nur weil auf dem Etikett vielleicht mal Sonnenblumenöl steht. Sondern auch hier bitte wieder, sei da ehrlich zu dir selber und hab den Gesamtkontext im Blick. Das heißt also, was isst du überhaupt und insgesamt bewegst du dich, wie schläfst du, wie gestresst bist du? Also ist dein System sowieso schon chronisch gereizt und möglicherweise unterschwellig entzündet? Denn wenn das alles irgendwo nicht passt, dann bringt dir auch das teuerste Öl im Endeffekt nur überschaubar viel. Entschuldigung. Wenn du halt einfach nur, keine Ahnung, 3 Stunden schläfst und ja, überhaupt null sinnvolle Mikronährstoffe irgendwie in deinen Tag und dein Essen bringst, dann ist das auch wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Und jetzt kommen wir noch kurz zu unserer Kategorie. What would Jan do? Was für Öle benutzt du denn?
Ja, also in den meisten Fällen tatsächlich Butter und Olivenöl verwende ich tatsächlich meistens. Ich hatte mir jetzt letztens nochmal mit Kürbis Kürbissuppe gemacht und ein bisschen Kürbiskernöl auch reingekippt, weil es schmeckt ja irgendwie ganz geil. Aber ansonsten belasse ich es bei den beiden tatsächlich in den meisten Fällen. Und es reicht vollkommen aus. Und bei dir?
Ich habe hauptsächlich Olivenöl.
Ja, großer Butterfreund, ne, deswegen.
Manchmal habe ich Margarine noch im Kühlschrank stehen für was anderes.
Da würde ich doch lieber Butter nehmen. Janice, Janice, Janice. Jetzt seid ja, jetzt da musst du dir mal eine eigene Nase packen, ne?
Große Frage jetzt an euch. Was nutzt ihr denn so für Öle? Schreibt uns gerne auf Instagram und empfehlt die Folge gerne jemandem weiter. Der auch immer nicht so genau weiß, soll er jetzt Rapsöl oder Olivenöl kaufen?
Ich glaube, in einem meiner Beauty-Produkte ist noch Avocadoöl drin.
Wunderbar, Jan. Danke für diesen Beitrag.
Schöner, schöner Schlusssatz. Kokosöl. Kokosöl haben wir gar nicht thematisiert.
Ja, stimmt.
Kokosöl, auch
Habe ich
super
auch
Sache.
hier. Jo.
Ja, Kokossache sowohl zum Anbraten als auch überhaupt so mit den mittelkettigen Fettsäuren. Klasse Sache. Kokos kann man echt machen. Schmeckt halt nach ein bisschen Kokos, je nachdem, was man da macht. Ist das vielleicht nicht das Allerpassendste, aber coole Sache.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.